Für viele Menschen sind es die schönsten Wochen des Jahres. Aber sowohl für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer als auch für Arbeitgeber ist der Urlaub kein rechtsfreier Raum.
Herzlich willkommen bei Tech Talk, Voice of Digital. So heißt der Podcast von Computerwoche, CIO Magazin und CSO Online. Heute geht's um
Urlaub und Gesetze. Naja, nicht alle Vorgaben zum Urlaub müssen in einem Gesetzestext schriftlich verankert werden. Auch Betriebsvereinbarungen oder individuelle Arbeitsverträge können dazu Regelungen enthalten. Was erlaubt ist und was nicht, weiß meine heutige Gesprächspartnerin, Frau Dr. Julia Friemel. Sie praktiziert seit mehr als 15 Jahren als Rechtsanwältin und Fachanwältin für Arbeitsrecht. Und ihr ist es vor allem ein Anliegen, dass Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber, wenn sie bei ihr Beratung suchen, mit dem Ergebnis zufrieden sind. Ihre Erfahrung gibt sie auch als Mediatorin und systemischer Coach weiter. Schönen guten Tag, Frau Friemel.
Hallo, Frau Böhe.
Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind und uns ein bisschen Einblick in Gesetze und Urlaubsrecht geben. Aber da hätte ich schon die erste Frage: Wo gucke ich denn überhaupt nach, wenn es ums Urlaubsrecht geht? Welches Gesetz ist es denn und was steht da so im Großen und Ganzen drin?
Ja, also wir müssen, wenn wir uns mit dem Urlaub beschäftigen wollen, in das Bundesurlaubsgesetz reinschauen. Und dort ist der gesetzliche Mindesturlaub geregelt. Das heißt, der Urlaub, den der Arbeitgeber auf jeden Fall mindestens dem Arbeitnehmer gewähren muss. Darüber hinaus, das kann, wie Sie ja eben eingangs schon gesagt haben, in einem Arbeitsvertrag drinstehen zum Beispiel. Aber im Bundesurlaubsgesetz ist der gesetzliche Mindesturlaub geregelt. Das ist, heißt, das ist der Urlaub, den der Arbeitgeber mindestens dem Arbeitnehmer gewähren muss. Und da gibt es dann bezüglich den Fragen, wie nehme ich Urlaub, wann muss er genommen werden, wann verfällt er, wann muss ich ihn abgelten, gibt es dazu dann noch ein paar Sonderregeln.
Und der gesetzliche Mindesturlaub in Deutschland wäre?
Der Gesetzgeber orientiert sich an der Anzahl der Tage, die ein Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin in der Woche arbeitet. Und wenn wir jetzt von der 5-Tage-Woche ausgehen, dann ist der gesetzliche Mindesturlaub 20 Tage.
Ah, okay. Je nachdem. Und wenn jemand, 7 Tage arbeitet, der darf ja gar keiner arbeiten. Irgendwann braucht man ja auch mal, braucht man ja auch mal Freizeit. Da gibt es eine Formel, die man dann benötigt zum Berechnen.
Bei einer 6-Tage-Woche, das wäre ja zum Beispiel eine zulässige Arbeitszeit oder Arbeitstage, das wären dann 24 Tage das wären 24 Tage Jahresurlaub so rum.
Ja, genau. Okay. Und wie lange habe ich Zeit, diesen Urlaub zu nehmen? Also 12 Monate oder wie läuft das?
Genau, der Urlaub gilt für das Kalenderjahr. Und der Gesetzgeber geht davon aus, dass der Arbeitgeber sich sozusagen nach den Wünschen des Arbeitnehmers richten muss beim Urlaub. Das heißt, es liegt grundsätzlich beim Arbeitnehmer, dem Arbeitgeber zu sagen, da hätte ich gerne Urlaub, hier würde ich gerne Urlaub nehmen. Und der Arbeitgeber hat dann diese Wünsche des Arbeitnehmers in Bezug auf den Urlaub auch tatsächlich zu berücksichtigen. So steht es auch im Bundesurlaubsgesetz drin.
Inwieweit? Also ist es in Stein gemeißelt? Ich denke mir, wenn es ein ganz wichtiger Arbeitnehmer ist und wenn das Unternehmen kurz vor der Pleite steht und der Manager möchte Urlaub haben, kann der Arbeitgeber dann den Urlaub verwehren?
Arbeitgeber kann den Urlaub verwehren, also er kann den Urlaubsantrag sozusagen ablehnen, und zwar dann, wenn dringende betriebliche Belange oder Urlaubswünsche anderer Arbeitnehmer entgegenstehen. Das sind also diese zwei Gründe, weswegen der Arbeitgeber sagen kann, da kannst du, lieber Arbeitnehmer oder liebe Arbeitnehmerin, keinen Urlaub nehmen.
Was wäre jetzt so die Beispiele? Also das eine ist Firmensachen, die wichtig sind, und die anderen Urlaubswünsche der Kollegen. Was wären da für Beispiele für das Verwehren?
Also wenn wir mal mit den dringenden betrieblichen Gründen anfangen, da sagt es ja schon der Ausdruck sozusagen, es müssen dringende betriebliche Gründe sein. Also solche normalen Betriebsablaufstörungen, die man hat, wenn eben jemand mal krank ist oder jemand im Urlaub ist, das ist damit nicht gemeint, sondern es geht hier um mehr oder weniger so unvorhersehbare Umstände. Das wird eben hier unter dringende betriebliche Belange gewertet.
Und wie ist es, wenn wir das Thema mit den Kollegen nochmal ansprechen, haben denn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zum Beispiel Kinder haben, irgendwie ein größeres oder ein eheres Recht im Urlaub, also sprich in den Ferien Urlaub zu bekommen? Muss der Arbeitgeber da irgendwas anders gewähren oder gibt es da kein Vorrecht?
Sage ich mal so, man kann es nicht so pauschal sagen. Diese Frage, welcher Arbeitnehmer dann in Bezug auf den Urlaub Vorrang hat, hängt mit der Frage, die wir eben beantwortet haben, zusammen. Nämlich, kann ein Arbeitgeber aus betrieblichen Gründen, dringenden betrieblichen Gründen, den Urlaub eben nicht mehreren Arbeitnehmern auf einmal gewähren, sondern er muss sich dann entscheiden, alle gehen nicht, einer hat Vorrang. Und da gibt es jetzt verschiedene Parameter, die für einen Arbeitgeber relevant sein können. Und da ist jetzt ein Aspekt, den Sie eben genannt hatten. Wie sind die Urlaubsmöglichkeiten vom Partner und der Kinder zum Beispiel? Ja, also das kann ein Aspekt sein. Weiterer Aspekt kann aber auch sein, wurden dem Arbeitnehmer oder der Arbeitnehmerin bisher in dem gewünschten Zeitraum schon Urlaub gewährt? Und ein dritter Aspekt kann zum Beispiel sein, ist es der erste Urlaub im Jahr, ist es der wiederholte Urlaub im Jahr? Und ein vierter Aspekt, der da eine Rolle spielen kann, ist, wie ist die Erholungsbedürftigkeit des jeweils betroffenen Arbeitnehmers? Also wenn jetzt zum Beispiel ein Arbeitnehmer eine längere Zeit krank war und vielleicht dadurch eine in dem Einzelfall höhere Erholungsbedürftigkeit hat, dann könnte auch vor diesem Hintergrund ein Arbeitgeber sagen, dieser Arbeitnehmer, diese Arbeitnehmerin hat Vorrang. Also man kann es nicht so pauschal sagen, das ist einfach eine Abwägung im Einzelfall, aber der Aspekt, die Kinder haben nur in den Schulferien frei und wir können nur da wegfahren, ist in der Praxis ein sehr häufiger und sehr wichtiger Aspekt. Aber man kann nicht jetzt pauschal sagen, alle Familien, die Kinder haben, haben Vorrang.
Es gibt keinen Anreiz.
Den Schluss kann man daraus nicht ziehen.
Okay. Und wie lange kann ich denn so meinen Urlaubsanspruch nehmen? Kann ich den mitnehmen über das nächste Jahr, übernächstes Jahr? Oder vielleicht kann man es, aber dann eben Ausnahmefälle.
Ja, also auch da lohnt mal zunächst mal einen Blick ins Gesetz. Und da heißt es, dass grundsätzlich der Urlaub im laufenden Jahr genommen und gewährt werden muss. Das heißt also im Kalenderjahr von Januar bis Dezember muss der Urlaub genommen werden. Und eine Übertragung aufs nächste Jahr ist grundsätzlich mal nur statthaft, wenn dringende betriebliche Gründe, hatten wir eben schon besprochen, das sind ähnliche Gründe, oder Gründe, die in der Person des Arbeitnehmers liegen, also im Wesentlichen ein Krankheitsfall, wenn aus diesen Gründen der Urlaub in dem laufenden Kalenderjahr nicht genommen werden kann. Dann ist es statthaft, den Urlaub aufs nächste Jahr zu übertragen, aber auch nur bis zum 31.03. dieses Folgejahres. So sieht es der Gesetzgeber vor. Jetzt gibt es aber, und das ist etwas, was eben jetzt nicht im Bundesurlaubsgesetz drinsteht, jetzt gibt es eine aktuelle Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts aus dem Jahr 2019. Und da hat das Bundesarbeitsgericht gesagt, aber der Arbeitgeber ist verpflichtet, den Arbeitnehmer im Laufe des Kalenderjahres darauf hinzuweisen, dass er noch offene Urlaubsansprüche hat. Und er muss ihn sozusagen auffordern, den offenen Urlaub bis zum Ende des Kalenderjahres zu nehmen, Und wenn der Arbeitnehmer dieser Aufforderung nicht nachkommt und seinen Urlaub nicht beantragt, dann verfällt der Urlaub am Ende des Jahres. Also es ist sozusagen eine Obliegenheit des Arbeitgebers, hier nochmal aktiv tätig zu werden, damit diese im Gesetz geregelten Verfallfristen, nenne ich es mal, überhaupt greifen können. Eine Ausnahme, wenn ich das noch anfügen darf, gilt bei Langzeiterkrankten, da gelten diese Verfallfristen nicht. Auch da hat das Bundesarbeitsgericht sozusagen mitgeregelt. Und bei langer Krankheit verfällt der Urlaubsanspruch generell erst 15 Monate nach Ablauf des Urlaubsjahres. Also wenn man jetzt einen Urlaub bis zum 31.12.2022 hätte nehmen sollen, konnte ihn aber nicht nehmen wegen lang andauernder Krankheit, dann verfällt der Urlaub 15 Monate nach Ende des Urlaubsjahres, das heißt am 31.03.2024. So. Das ist das eine. Und wenn ich da auch gleich noch weitergehen darf, damit wir es vollständig haben.
Natürlich.
Auch da hat das Bundesarbeitsgericht ganz aktuell am 22.12. diesen Jahres nochmal ein Urteil gefällt und hat gesagt, der Arbeitgeber ist auch hier verpflichtet, den Arbeitnehmer darauf hinzuweisen, dass er den Urlaub nehmen muss, für den Fall, dass der Arbeitnehmer nicht das komplette Jahr, also vom 1.1. bis zum 31.12. erkrankt war. Dann macht natürlich so ein Hinweis überhaupt keinen Sinn, weil dann kann der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin, weil sie die ganze Zeit krank ist, ja gar keinen Urlaub nehmen. Wenn allerdings der Arbeitnehmer in diesem Jahr gearbeitet hat, dann ist der Arbeitgeber verpflichtet, während dieser Arbeitsphase sozusagen den Arbeitnehmer darauf hinzuweisen und zu sagen, du hast so und so viel Urlaub noch, bitte nimm ihn. Und dann nach dieser Hinweisobliegenheit greift dann eben die Verfallfrist von den 15 Monaten. Also so ein bisschen tricky, was die lang andauernde krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit betrifft. Aber das muss man dann vielleicht einfach im Kopf haben, lang andauernde krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit, da ist was Besonderes mit den Verfallfristen.
Ja, gut, dass Sie jetzt das Wort tricky verwandt haben, weil verwendet haben. Dasselbe habe ich mir jetzt nämlich auch gerade gedacht. Ist der Arbeitgeber auch verpflichtet, diesen Langzeitkranken, sage ich jetzt mal, nicht nur hinzuweisen drauf, sondern auch ihn darauf hinzuweisen, wann es denn dann, also bis wann er dann praktisch einreichen muss? Oder geht? Nee, kann ja noch gar nicht, weil er ja noch gar nicht weiß, wie lange der krank ist, oder? Es ist irgendwie doof, weil ich als Arbeitnehmer würde ich halt sagen, ja, aber wann erfahre ich, wann ich meinen Urlaub nehmen muss?
Also der Arbeitgeber muss in der Arbeitsphase, es nutzt jetzt nichts, wenn der Arbeitgeber während der Krankheitsphase ihn darauf hinweist, bitte nimm deinen Urlaub, weil man weiß ja nicht, wie Sie eben gesagt haben, man weiß ja nicht, wie lange die Arbeitsunfähigkeit andauert. Aber der Arbeitgeber sollte eben in der Arbeitsphase den Arbeitnehmer schon darauf hingewiesen haben, da ist offener Urlaub.
Und wenn dann der Arbeitnehmer zurückkommt nach der Krankheit, hat er dann ein Recht, dass der Arbeitgeber ihm exakt sagt, wissen Sie, was ich meine? Ich brauche doch als Arbeitnehmer schon irgendwie ein Datum vom Arbeitgeber, der dann sagt, also bis dahin verfällt es aber dann für dich auch, wenn du bis dahin nicht genommen hast.
Ja, also wenn der Arbeitgeber darauf hingewiesen hat, auf den offenen Urlaub noch während der Arbeitsphase, dann folgt eine lang andauernde Krankheit, dann greift diese Verfallfrist von den 15 Monaten und dann kann der Arbeitgeber das natürlich genau sagen, ab dann verfällt dein Urlaub.
Mhm. Okay. Jetzt gibt es noch einen anderen Begriff und zwar manche Unternehmen oder gar nicht so wenige machen Betriebsurlaub. Bin ich denn als Arbeitnehmer verpflichtet, dort auch Urlaub zu nehmen oder kann ich sagen, nee, will ich nicht, ich arbeite trotzdem?
Ja, also Betriebsurlaub ist auch so eine tricky Sache, wenn ich den Begriff nochmal aufgreifen darf. Der Arbeitgeber, haben wir ja vorhin gesagt, kann Urlaubswünsche sozusagen zurückweisen, wenn dringende betriebliche Gründe vorhanden sind. Und ein dringender betrieblicher Grund ist zum Beispiel auch, wenn der Arbeitgeber sozusagen als zentral wichtige Person nicht anwesend ist. Das ist vor allen Dingen so in Arztpraxen oder zum Beispiel habe ich es auch schon häufiger erlebt in Steuerkanzleien zum Beispiel. Also wenn man sozusagen ohne diese Person gar nicht arbeiten kann. Ja? Und dann ist es erlaubt oder ist es möglich, hier Betriebsurlaub anzusetzen. Ein weiterer Fall wäre zum Beispiel für ein Unternehmen, wenn Zulieferer oder wichtige Abnehmer den Betrieb schließen. Ja, dann ist auch für diese daran hängenden Betrieb irgendwie nicht möglich zu arbeiten und dann ist es möglich, Betriebsurlaub festzusetzen. Wichtig, sowas wie Auftragsmangel ist kein Grund, Betriebsurlaub festzusetzen. Ja, also das sind die anderen Gründe, die ich genannt hatte. Und beim Betriebsurlaub, wenn man grundsätzlich jetzt so einen Grund dafür hat, müssen Arbeitgeber aber darauf achten, dass sie nicht den gesamten Jahresurlaub mit dem Betriebsurlaub erfassen dürfen, sondern es muss dem Arbeitnehmer eine gewisse Anzahl von Tagen zur Verfügung stehen, die er flexibel und individuell gestalten darf. Ja, weil Sinn und Zweck des Urlaubs ist es ja, dass man sich erholt und eine Zeit zur freien Verfügung hat. So, und jetzt kommt bestimmt die Frage, wie viel ist denn das, was der Arbeitnehmer da zur freien
Mit Ihnen spreche ich gern, Frau Friemel. Sie machen das ganz, ganz alleine.
Ja, und leider kann ich da keine ganz konkrete Antwort drauf geben, weil das von den Arbeitsgerichten noch nicht klar und eindeutig entschieden ist. Eine grobe Faustformel, würde ich es mal sagen, ist, dass dem Arbeitnehmer mindestens die Hälfte des Urlaubs bleiben muss, die er zur freien Verfügung hat. So mal als grobe Faustformel. Es gibt ein altes Urteil vom Bundesarbeitsgericht aus dem Jahr 1982. Die haben sogar 3/5 als Betriebsurlaub als gerechtfertigt angesehen, wird aber teilweise als zu viel erachtet und die Rechtsprechung ist ja auch schon ein bisschen älter. Also als wirklich ganz, ganz grobe Faustformel, auch hier gilt halt wieder so eine Einzelfallabwägung, würde ich sagen, mindestens die Hälfte muss dem Arbeitnehmer zur freien Verfügung verbleiben.
Mhm. Jetzt haben wir die groben Sachen schon mal abgearbeitet. Jetzt fangen wir an, wir beantragen den Urlaub. Jetzt gibt es ja kleinere Unternehmen oder sogar 2-3-Mann-Unternehmen, aber auch große Konzerne. Gibt es denn im Gesetz irgendeine Vorgabe, wie der Urlaub beantragt werden muss? Oder geht es auch mündlich?
Also der Gesetzgeber schreibt keine bestimmte Form für den Urlaubsantrag vor. Ich kenne es in vielen Fällen so, dass es einen Jahresurlaubsplan gibt, entweder digital oder manchmal wirklich noch in Papierform, der an der Wand hängt, wo sich dann die Mitarbeitenden eintragen, wann sie Urlaub nehmen möchten. Es gibt aber auch noch Unternehmen, die entweder auch in Papierform oder digital das individuellen Urlaubsantrag ausfüllen und egal wie auch immer dieser Urlaubsantrag oder dieser Urlaubswunsch auch gestaltet ist, er muss vom Arbeitgeber angenommen werden oder gewährt werden. Also es muss sozusagen, wenn ich es jetzt juristisch ausdrücke, muss tatsächlich vom Arbeitgeber eine sogenannte Freistellungserklärung gemacht werden, wo er also explizit sagt, ja, ich bin einverstanden, dass du dann da Urlaub nimmst. Auch da sagt der Gesetzgeber, es muss keine bestimmte Form eingehalten werden. Für Streitfälle macht es natürlich irgendwie immer Sinn, das irgendwie schriftlich zu haben. Also wenn man es jetzt in digitaler oder Papierform hat, dann ist das ja auch meistens der Fall.
Ja, klar. Jetzt gibt es, wenn wir gerade beim Thema Urlaubsantrag sind, es gibt nicht wenige Firmen, also allein in meinem Bekanntenkreis kenne ich einige, die verlangen von ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schon am Anfang des Jahres, dass sie ihren kompletten Jahresurlaub praktisch schon mal einreichen, wegen Planung wahrscheinlich. Ist das denn, also dürfen sie das überhaupt?
Ja, grundsätzlich schon. Es macht durchaus Sinn, am Anfang des Jahres, sage ich mal, grobe Urlaubsplanung zu haben, dass man auch eben in diese Diskussionen, Überschneidung von Urlaub, betriebliche Gründe, wie wir vorhin in anderem Zusammenhang besprochen haben, dass man eben in solche Diskussionen gar nicht reinkommt, sondern das von Anfang an irgendwie gestalten kann. Allerdings ist es auch da so, dass der Arbeitgeber nicht verlangen kann, dass der komplette Urlaub, also nehmen wir jetzt mal an 30 Tage, die in einem Arbeitsvertrag vereinbart sind, dass die kompletten 30 Tage gleich am Anfang des Jahres in dem Jahresurlaubsplan eingetragen werden, sondern ein paar Tage müssen dem Arbeitnehmer auch hier noch zur freien Verfügung stehen für spontane Sachen, für Erledigungen, die er zu tun hat, Arztbesuch oder sonstige Dinge. Also da kann der Arbeitgeber sagen, der große Teil, ja, das kann er verlangen, machen auch aus meiner Erfahrung sehr viele und macht auch durchaus Sinn in der Praxis. Aber so ein paar Tage müssen dem Arbeitnehmer verbleiben, die er eben dann auch noch für individuelle und persönliche, spontane Dinge dann verwenden kann.
Mhm. Jetzt haben wir unseren Urlaub genehmigt und aus wichtigen betrieblichen Gründen, wie es immer so schön heißt, storniert der Chef den Urlaub. Erstens, jetzt sind wir, das haben wir wahrscheinlich wieder das Thema, was sind wichtige betriebliche Gründe? Und zweitens, wenn es dann storniert wird, wer bezahlt den gebuchten Urlaub?
Also grundsätzlich, wenn ein Urlaubswunsch geäußert ist und der Arbeitgeber diesen Urlaub gewährt hat, ja, also gesagt hat, ja, in diesem Zeitraum kannst du Urlaub nehmen, dann ist es grundsätzlich so, dass der Arbeitgeber diesen Urlaub nicht mehr einfach so widerrufen kann und auch der Arbeitnehmer den Urlaub arbeitsrechtlich betrachtet auch nicht mehr zurückgeben kann. Ja, also wenn das ist dann quasi vereinbart, dass in diesem Zeitraum Urlaub genommen wird und dass diese Problematik hatten wir öfters in der Corona-Zeit, wo man dann nicht überall hinreisen durfte, wo man wollte und dann wollten die Arbeitnehmer den Urlaub zurückgeben. Ging aber arbeitsrechtlich nicht. Arbeitnehmer und Arbeitgeber können natürlich alles Mögliche vereinbaren und sagen, okay, dann verschiebst du den Urlaub. Aber arbeitsrechtlich betrachtet, wenn man da eben kein Einvernehmen findet, kann weder der Arbeitgeber den Urlaub widerrufen, noch der Arbeitnehmer ihn zurückgeben sozusagen. Das funktioniert nicht. Und man wird allerhöchstens so aus diesem Grundsatz des Treu und Glaubens im Arbeitsverhältnis, wird man den Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin verpflichten oder allerhöchstens verpflichten können in Extremsituationen. Aber da sagt die Rechtsprechung, da geht es wirklich um existenzbedrohliche Zustände. Da wird der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin verpflichtet sein, dann den Urlaub nicht anzutreten. Aber ansonsten braucht es wirklich ein Einvernehmen, eine einseitige Rückgabe oder Widerruf funktioniert nicht. Nur eben in diesen Ausnahmefällen. Und wenn es tatsächlich mal so ein Ausnahmefall ist, dann wird man auch sagen müssen, dass der Arbeitgeber die etwaigen Stornokosten oder sonstige Kosten, die wegen dieser Umbuchung oder Rücktritt dann entstehen, auch übernehmen muss. Wenn Arbeitnehmer und Arbeitgeber sich einvernehmlich vereinbaren, okay, wir verschieben den Urlaub, dann muss man gucken, dann wird man das nicht per se auf den Arbeitgeber wälzen können, sondern dann wäre es in der Tat ein weiterer Punkt in dieser Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu sagen, okay, ich habe hier Umbuchungskosten oder Stornokosten in Höhe von Euro X, wie machen wir das damit?
Okay, beide Seiten sind gefragt. Jetzt hatten Sie ja vorher zwei so nette aktuelle Rechtsprechungen noch von Bundesarbeitsgerichten. Gibt es denn noch ein paar interessante neue Rechtsprechungen, die Sie uns noch mitteilen möchten in diesem Zusammenhang?
Ja, es gibt noch eine Entscheidung, die auch aus dem Dezember 2022 ist. Und da ging es sozusagen um den nächsten Schritt, nicht um den Verfall des Urlaubs, wie wir das jetzt gerade vorhin besprochen haben, sondern um die Verjährung des Urlaubs. Das heißt, wenn also der Urlaub nicht verfallen ist, bis zu welchem Zeitpunkt kann ich denn diesen Urlaub überhaupt noch geltend machen? Das kann ja nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag gehen, ja? Sondern irgendwann sozusagen sagt in allen Rechtsverhältnissen, sagt der Gesetzgeber, also irgendwann ist dann mal Schluss sozusagen. Und das ist also der Stichpunkt Verjährung. Und da hat jetzt auch ganz aktuell das Bundesarbeitsgericht gesagt, eben aus dem Dezember 2022, wenn Urlaubsansprüche eben nicht schon am Ende des Kalenderjahres oder am Ende des Übertragungszeitraums verfallen sind, dann unterliegt dieser Urlaubsanspruch den gesetzlichen Verjährungsfristen, den ganz normalen gesetzlichen Verjährungsfristen von 3 Jahren. Und diese Verjährungsfrist, das war jetzt Inhalt dieses Urteils, diese Verjährungsfrist beginnt aber auch erst am Ende des Kalenderjahres, in dem der Arbeitgeber den Arbeitnehmer darauf hingewiesen hat, da ist noch offener Urlaub, bitte nimm den Urlaub. Ja, also auch hier spielt diese Hinweispflicht oder diese Hinweisobliegenheit des Arbeitgebers eine wesentliche Rolle, damit diese Verjährungsfrist überhaupt in Gang kommt.
Das heißt, da müssen die Arbeitgeber permanent aufpassen, dass sie immer ihrer Hinweispflicht nachkommen in allen Fällen.
Also genau, also grundsätzlich muss man sich jetzt alles auf, wenn ich jetzt Arbeitgeberseite denke, müsste man sich mal anschauen, wie ist sozusagen das Urlaubsverhalten in meinem Betrieb, wenn die Mitarbeitenden sowieso den Urlaub immer bis zum Ende des Jahres nehmen, habe ich ja dieses Risiko gar nicht so. Wenn ich aber schon sehe, dass Mitarbeiter Urlaubsansprüche sammeln oder eben den Urlaub nicht nehmen wollen, dann kann das zum einen zu finanziellen Risiken, Aspekten führen, weil auch die Unternehmen dann möglicherweise Rückstellungen in der Bilanz vornehmen müssen. Und es kann auch möglicherweise dann zu Personalengpässen kommen, wenn dann Mitarbeiter den sozusagen angesparten Urlaub auf einmal nehmen wollen und dann 2, 3 Monate vielleicht gar nicht da sind. Ja, das sind dann die Risiken. Und deswegen ist auf Arbeitgeberseite zu überlegen, dass man diese Hinweisobliegenheit nachkommt, einfach mal grundsätzlich jedes Jahr. Und jetzt aktuell im Hinblick auf diese neue Rechtsprechung müsste sich der ein oder andere Arbeitgeber überlegen, ob man auch Urlaubsansprüche, offene Urlaubsansprüche aus den Vorjahren in dieses Hinweisschreiben mit aufnimmt, dass da diese Verfallfristen dann irgendwann zu laufen beginnen oder ob man dies unterlässt in der Hoffnung, dass diese restlichen Urlaubsansprüche aus den Vorjahren aufgrund Ausschlussfristen oder Verjährungsfristen dann irgendwann nicht mehr geltend gemacht werden können. Das ist so eine Abwägung, die die Arbeitgeber hier an dieser Stelle möglicherweise treffen müssen.
Tja, das ist eine sehr, sehr wichtige aktuelle Information noch. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge von Tech Talk Voice of Digital. Ich bedanke mich recht herzlich bei der Fachanwältin Dr. Julia Fremel von Arbeitsrecht am Ammersee. Und mein Name ist Beate Böhl. Tschüss, Frau Fremel.
Dankeschön, es hat mir großen Spaß gemacht.
Mir auch. Ciao.
Tschüss.
Wenn Sie noch Fragen haben, schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast@idg.de. Ihnen hat die Episode gefallen? Dann hören Sie auch in unsere anderen Tech Talks rein. Uns gibt's überall da, wo es Podcasts gibt.